So läuft, ne?
Ich glaube auch.
Cool. Gut. Schon aufregend.
Ein bisschen.
Willst du was trinken?
Ja.
Was willst du denn haben?
Mate.
Mate.
Müssen ja lange durchhalten.
Das ist richtig. Mate nehme ich auch.
Wir brauchen noch gar kein Intro. Einfach ein bisschen Verlauf und alles ist gut.
Ja, ne? Das irgendwie war jetzt ausatmen anstrengend, naja. Na dann, auf gutes Gelingen.
Ja. Die erste, nein, die nullte Runde natürlich.
Ja, dann stell uns doch mal vor.
Ja, das ist der Geek-Stammtisch. Zwar die nullte Runde. Man fängt ja nicht bei 1 an zu zählen, also wo sind wir denn?
Wo kommen wir denn da hin?
Ja, das ist unser neues Projekt, unser Podcast-Projekt, der erste für uns beide. Das ist zum einen ich, der Sebastian und
der Dirk.
Und der Dirk, genau. Und ja, wir schauen mal, wohin uns so die Reise führt. Und ja.
Schauen wir mal, ne? Die Nullte noch mit 2 und demnächst werden es vielleicht auch mal mehr.
Genau, genau.
Ja.
Das ist der Plan.
Und worum es gehen wird, irgendwie Geek-Themen, wie der Name schon verrät. Hauptsächlich aus dem Bereich Webentwicklung wahrscheinlich, weil wir beide da tätig sind.
Ruby,
ja.
Ruby-lastig.
Und so ein bisschen.
Apple-lastig
wird sicherlich auch, das stimmt.
Wird sich nicht vermeiden lassen.
Nee. Und so ein bisschen Köln-Entwicklerszene.
Genau.
Weil da einfach wenig passiert. Genau. Also wenig drüber berichtet wird. Da passiert viel und da kann man gut drüber berichten.
Genau.
Und dann fangen wir doch mal an damit, wie wir unseren Podcast überhaupt veröffentlichen.
Genau. Wie man als Nerd ja nun mal so üblicherweise macht. Man hat halt irgendeine Idee und bevor irgendwas fertig ist, codet man erstmal 2 Tage, um irgendwie Sachen zu automatisieren. So auch geschehen. Ich habe es, glaube ich, noch, nee, es ist noch gar nicht gepublished, glaube ich.
Das ist noch private.
Muss ich noch nachholen. Wir haben uns gedacht, wenn wir halt alle 2-3 Wochen irgendwie, mal schauen, vielleicht auch häufiger oder wie auch immer, eine neue Folge irgendwie produzieren, dann wollen wir natürlich da nicht sonderlich viel Zeit mit dem ganzen Publishing-Prozess verbringen und da haben wir uns ein bisschen umgeschaut, was andere Podcaster so machen, vor allem was die Fanboys machen, die Coding Monkeys aus München. Da der Map hat auf GitHub eine etwas veraltete Version von ihrem Publishing Tools veröffentlicht. Igor heißt das, glaube ich. Davon haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Also unsere Webseite ist ein statisches HTML-Dokument, wo das sogar auf GitHub gehostet wird, das per JavaScript einfach dann den RSS-Feed ausliest und daraus dann die Episodenliste und den Player und sowas zusammenbaut. Und ja, der Publishing-Prozess selber ist halt ja halt so stark auf Honig ausgerichtet. Also wir werden, also unsere Tests haben wir halt auch schon auf Honig durchgeschoben. Ja, was ich da im Prinzip gebastelt habe, ist, ja, wir werden jetzt hingehen und wenn die Folge fertig ist, dann laden wir es auf Honig hoch. Dann haben wir halt so ein Gem geschrieben, das ich halt erst noch publishen muss, die Geek-Stammtisch-Küche, das GST-Kitchen heißt das, womit man dann bei auf Honig sich so eine Produktionsliste abholen kann. Das liest dann alle Metadaten aus der Produktion raus. Und ja, generiert halt daraus den Feed oder die Feeds, also die MP4, diese Version, die MP3-Version, genau. Und ja, das jagen wir dann wieder auf GitHub hoch und dann ist der Feed aktualisiert. Achso, und die Audio-Files, die werden sogar auch netterweise von Auphonic direkt auf den Server kopiert. Also das heißt, es sind irgendwie 3 Sachen auf der Kommandozeile, die wir machen müssen.
Und ist fertig.
Also das heißt, wir müssen nur die Metadaten in der Phonik eintragen und alles ist gut. Da bin ich mal sehr gespannt, ja. Vielleicht, also ich denke mal, wenn wir an manchen Stellen ist es noch ein bisschen spezifisch, aber wenn wir das einfach mal publishen, vielleicht haben da noch andere Leute Verwendung für, die halt keinen Bock haben auf umfangreiche WordPress-Installationen und
ja.
Und so weiter.
Genau, weil das dann doch, also das mit GitHub und da Webseiten publishen, statische, wobei die ja jetzt noch nicht mal komplett statisch ist, ist echt super praktisch. Man pflegt seinen Code ja eh in Git, der liegt dann eh meistens bei GitHub und ob eine Webseite dann Public Repo ist oder nicht, ist dann auch egal.
Auch egal, also wir werden die Webseite dann auch dann noch auf Public stellen, dann kann sich das jeder angucken.
Ja. Genau. Extrem cool, so, ja. So zu arbeiten eigentlich.
Ja, finde ich auch.
Bevor man sich da so ein WordPress-Style ans Bein
hängt. Ja, das will sich ja keiner antun.
Ja. Gut, das so da vorab.
Ja.
Ja. Dann hast du irgendwas von Ruby Compile Tricks
erzählt? Ja, also mir war es irgendwie aufgefallen, dass so in der letzten anderthalb Wochen eine Menge Posts, Blogposts irgendwie rumgehen, die sich irgendwie mit Ruby und C-Compile-Flex für C-Ruby sich irgendwie beschäftigt haben.
Ist komplett an mir vorbeigegangen übrigens.
Ja, ich weiß auch nicht, ich habe es auf, weiß ich gar nicht genau, Quelle Internet, irgendwie Hacker News, Twitter und sowas mitbekommen. Also diesen Falcon-Patch, den kennt man vielleicht. Also den habe ich auf jeden Fall schon mal vorher
gesehen. Mach den mal auf, bitte.
Den kann ich aufmachen. Das ist halt einfach so ein Gist. Kommt dann hoffentlich in die Shownotes, wenn wir es nicht vergessen. Der irgendwie ja ziemlich aktiv gepflegt wird und für C-Ruby diverse Optimierungen macht, die verschieden gut, also verschieden viel Verbesserungen für den natürlich völlig unrealistischen Testcase bewirken sollen. Ja, das kann man auch, glaube ich, über RVM ziemlich einfach inszenieren. Das ist ursprünglich für RBNF, aber sollte auch für RVM funktionieren. Und was halt ganz nett ist, ist halt, du kannst für so sehr große Rails-Projekte, soll das wohl ziemlich gut sein, kannst halt so Memory Heap Limits und Garbage Collection Optimierungen halt einstellen, um dann noch ein bisschen was rauszuholen. Aber was wohl das Hauptproblem ist, dass häufig das C-Ruby halt ohne die ja architekturspezifischen Compiler-Flex gebaut wird. Das konnte ich jetzt bei mir mit RVM auf dem Mac jetzt nicht nachvollziehen. Also da war irgendwie, da sind diese C-Flex irgendwie korrekt gesetzt. Also dieser eine, ich weiß nicht mehr, welcher von den beiden das jetzt hier war. Also einer der Blogposts, der erzählt halt, dass er da irgendwie gemerkt hat, dass auf seinem einen Server das Ruby irgendwie 20% langsamer ist als auf dem anderen. Mhm. Und dann hat er mal da reingeguckt und gesehen, dass da andere Compiler-Flex benutzt worden sind. Und dann hat das halt umgestellt, nochmal neu kompiliert und auf einmal war alles gleich gut.
Okay. Aber das mit den Umgebungsvariablen für den Garbage Collector, das ist ja jetzt nichts Neues, ne? Das ist ja irgendwie schon alt. Gab es ja auch in 1.8.7 schon mit und Ruby Enterprise, dass man da.
Ja, Ruby Enterprise, aber MRI auch. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob man das da auch einstellen konnte, ob man da so einen Zugriff auf den Garbage Collector. Ich weiß es nicht. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also vor allem ich denke mal, für Development ist es wahrscheinlich eher
nicht so relevant.
Eher nicht so relevant.
Vor allem, da steht jetzt irgendwas.
Ja,
also 1,5% halt, faster auf meinem Mac.
Das ist halt die letzte Ebene. Ne? Und darüber hinaus wird halt irgendwie so Memory Footprint und.
Okay, aber eigentlich will man das eher für seine
Produktionsumgebung haben. Aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz, ganz interessant, wenn man so ein gewisses Stadium erreicht hat, dass man dann auch mal guckt, kann ich jetzt irgendwas Einfaches tun, um meine App irgendwie schneller zu machen.
Ja, und so, was ich vor allen Dingen interessant finde, ist halt der Memory Footprint, ne? Also gerade wenn man jetzt auf kleineren Instanzen irgendwie in der Cloud unterwegs ist.
Paradoxerweise kannst du natürlich sagen, du tauschst halt dein Memory für Speed. Ja, also wenn du halt eine große Rails-App hast und sagst, du hast halt genug RAM auf deiner Kiste, dann gönn dir mal ein bisschen mehr, mach mal ein bisschen weniger Garbage Collection, mach halt also weniger oft die Welt an, um Garbage Collection zu machen. Ja. Dann hast du natürlich Richtung Latenz unter Umständen halt bessere Performance sogar, obwohl du mehr Memory brauchst. Das ist mal so eine Frage.
Ja, kommt auch ein bisschen darauf an, was deine Maschine gerade so hergibt, ne?
Ja, genau.
Cool.
Aber wie gesagt, bei mir unter OS X mit RVM war eigentlich schon alles gut.
Ja, dann.
Ja.
Coole Sache. Ja, und dann RVM upgraden. Also
wenn, nee, Ruby upgraden.
Ach, RVM upgraden. Ruby upgraden. Ja. Da hatte ich nämlich letztens das Problem, ich habe eine Zeit lang mein Ruby nicht aktualisiert, weil ich keine Lust hatte, wieder alle Gems neu zu installieren.
Aber Dirk.
Basti mich netterweise darauf hingewiesen, dass es ein Upgrade-Command gibt.
Für RVM.
Für RVM, genau, was einfach die ganzen Gems migriert. Ja, und alles war gut.
Das macht alles. Also das ist einfach RVM Upgrade, alte Ruby-Version, neue Ruby-Version mit Patch-Level. Der RVM fragt dich dann, ob der halt alle Gems migrieren möchte, also ob du alle Gems migriert haben möchtest. Und dann gehst du einfach Kaffee trinken und dann hat er halt das neue Ruby gebaut und die Myriaden-Gems alle übertragen und teilweise neu kompiliert, wenn es Native-Extensions waren. Und
ja, sehr praktisch.
Hat bei mir, also das dauert halt, wie gesagt, ein paar Minuten, aber ansonsten keine
Probleme. Wohl neu kompiliert, die Native Extensions?
Ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, weil ich habe auf jeden Fall in einigen Projekten nach dem Update auf Mountain Lion das gehabt, dass er gesagt hat, Nokogiri ist gegen ein altes libxml gebaut und er nimmt nicht das
neue. Das kannst du ja auch ständig, wenn du deine libxml per Brew aktualisierst.
Genau, dann, und das, was da nicht nur hilft, ist komplett im Bundle neu abzudaten.
Ja. Also ich habe auf jeden Fall erstaunlich wenig Probleme damit, gegebenenfalls halt einen Gem mit Native Extension einmal neu bauen und dann war es das. Ansonsten.
Ja, ich habe es dann auch gemacht, es war alles super.
Genau. Also ich kenne Leute, die schmeißen dann ihre ganze alte Ruby-Version weg, alle Gems weg und installieren dann die neue Ruby-Version, switchen dann darüber und führen dann überall Bundle-Install aus. Und
okay, nee, das
dauert dann ewig. Und, ja.
Nee, also die alte wegschmeißen, danach mache ich auch, weil einfach der Platz ja irgendwie dann auch.
Nee, RVM-Upgrade fragt dich am Ende, ob der das alte komplett wegschmeißen soll. Und das macht, dann macht er alles weg. Caches, Sourcen, Gems, wirft alles weg.
Also hat mich das gefragt? Ich weiß nicht.
Das sollte ich gefragt haben.
Ja, wahrscheinlich.
Hast du vielleicht Nein gesagt?
Vielleicht habe ich aus irgendeinem Grund Nein gesagt.
Ja.
Kann sein.
Man weiß
es nicht. Muss ich nochmal prüfen.
Genau.
Ja, cool. RVM. Ja, was hältst du von RB-Build? Nee, RB-Env, so heißt es.
Ja, gibt es denn nicht schon wieder was Neues?
Gibt es schon wieder was Neues?
Ja, ich komme gerade nicht drauf. Keine Ahnung. Also wir haben es ja bei AdCloud, glaube ich, irgendwo. Ist das nicht irgendwo da im Einsatz?
RB-Env? Ja. Ich habe es nämlich da auch mal in dem Zuge ausprobiert, weil jemand gesagt hat, probier das mal aus, das ist viel tollerer.
Ja, ich weiß nicht. Also ich bin mit RVM rundum zufrieden. Ich habe extrem wenig Probleme damit.
Ja. Sehe ich nämlich auch so. Und ich musste dann irgendwie erst so ein Plugin installieren, damit ich überhaupt was bauen konnte. Nicht nur switchen. Und ein RVM ist irgendwie alles drin.
Vielleicht haben wir uns aber auch nicht ausreichend mit RB-Env beschäftigt.
Aber das einzige Argument, was mir dann immer entgegengebracht wurde, war, ja, das CD-Kommando wird geändert.
Ist mir doch egal. Ich finde das großartig, dass du eine RVM-RC in dein Projektverzeichnis legen kannst und ja, automatisch Ruby-Version und Gemset wechselt.
Hilft total, Konfusion vorzubeugen.
Und du kannst ja auch so Richtung Testing auch so geile Sachen machen, wie RVM so programmatisch nutzen und deinen Test halt einfach sukzessive mit einer ganzen Reihe von Ruby-Versionen halt ausführen. Ne? Wenn du irgendwie so ein Gem baust, was irgendwie unter mehreren Versionen irgendwie laufen soll, dann kannst du halt, ich glaube, da gibt es sogar ein RVM-Kommando für, dass er sagt, führ mal folgendes Kommando mit diesen Ruby-Versionen aus.
Okay.
Also ich denke, das ist schon ein ganz cooles Tool.
Ja, okay, aber mehr Ruby-Versionen machst du ja eh mit Travis.
Ja. Wenn es dann Open Source ist.
Ja, ja gut, wenn nicht, dann das ist natürlich eine coole Sache, das stimmt.
Ja, ja.
Aber dann meistens hast du ja eh eine Ruby-Version
in deiner Produktionsumgebung. Das ist mir auch gerade eingefallen. Nee, also RB-Env, keine Ahnung, also vielleicht weiß nicht.
Ja. Ja. Also RVM bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit.
Ja, dito. Dito.
Aber wo wir gerade bei Ruby sind, es ist ja jetzt Ruby 2.0 steht ja vor der Tür.
War das jetzt der Feature Freeze? Code Freeze? Nee, was war das
nee,
jetzt?
Der Feature Freeze war jetzt vor ein paar Wochen offiziell auf der Mailingliste. Das heißt, es kommt nichts Neues mehr rein, aber es können Dinge noch rausfliegen.
Also geschehen.
Und genau, Refinements ist nämlich rausgeflogen. Und in dem Zug oder kurz danach, glaube ich, war dann auf der RubyConf, hat Brian Ford auch noch einen Vortrag gehalten, überhaupt wie gerade der Stand Ruby-Entwicklung ist, die unterschiedlichen Implementierungen, und Charles Nutter war es, glaube ich, hat sich auch etwas breiter dazu geäußert, warum Refinements irgendwie keine gute Idee wären aus der Sicht Language-Implementierung.
Der haut übrigens einen krassen Blogpost nach dem anderen raus im Moment, habe ich das Gefühl. Ich habe
auch keine Ahnung, wo der Mann die Zeit hernimmt.
Weil, also das, was der halt, also der hat, diesen Blogpost habe ich nämlich überflogen, wo er halt geschrieben hat, was Refinements halt für die Implementierer bedeutet. Ja. Und das ist der Wahnsinn. Also in welchem Detailgrad der die Sachen da raushaut.
Ja, das ist übrigens immer grandios, auch dem zuzuhören. Auf jeder Konferenz ein Ohrenschmaus, dass der Mann weiß über Ruby, über die JVM, über eigentlich alles, was diese Sprache angeht.
Ja, okay, aber es gab einen IRC-Chat.
Genau, es gab dann einen IRC-Chat, der einberufen wurde, das Ruby Developers Meeting. Der Link dazu aus dem Bugtracker von Ruby werden wir auch in die Shownotes packen.
Da ist dann ein History drin, oder?
Ja, da ist auch das komplette IRC-Log dann mit drin.
Mhm.
Und da ging es auf jeden Fall darum, haben sich irgendwie die Core-Entwickler aller Implementierungen zusammengefunden im IRC. Und
ist das erste Mal, dass sie sich zusammengefunden haben?
Das weiß ich nicht, ob es das erste Mal war, aber es war auf jeden Fall das erste Mal mit dem Hintergrund, okay, was können wir denn machen, um Ruby weiter als Sprache voranzutreiben. Das
klingt auf jeden Fall nach einer sinnvollen Idee.
Genau, und irgendwie mit den Specs zu arbeiten, was ist mit diesem Ruby-Specs-Projekt. Ist auf jeden Fall sehr interessant, sich das da nochmal anzugucken und im Grunde so die beiden, so ein paar Punkte, die ich für mich da mitgenommen habe, ist erstens, Mats hat gesagt, er bleibt Diktator, lässt aber alle anderen mitmachen. Aber er will auf jeden Fall am Ende immer noch die Hoheit haben, zu sagen, das gefällt mir nicht, das will ich in der Sprache nicht haben. Oder das will ich auf jeden Fall haben, ihr anderen habt Pech gehabt. Fair enough irgendwie, mehr oder weniger. Aber hat ja bisher irgendwie auch ganz gut funktioniert. Dann ging es darum...
Da ist Rails schon ein bisschen demokratischer geworden, ne?
Ja, das ist auch gut
so. Schon seit einiger Zeit.
Ja.
Also da gibt es nicht mehr so, dass DHH irgendwie sagt... A und alle.
Ja, aber also Sprache und Framework, finde ich, sind dann auch nochmal so unterschiedliche Ebenen.
Unterschiedliche Ebenen, aber du kannst ja trotzdem ja Designentscheidungen und Marschrichtungen und
soll das
Feature rein oder raus, kannst du ja in einem Framework genauso wie in der Sprache irgendwie unterschiedlich handhaben.
Demokratischer das im Framework zu machen, finde ich jetzt erstmal naheliegender auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ging es dann noch darum, ist die Frage aufgekommen, wenn irgendeine Implementierung ein Feature nicht umsetzen kann, ist es dann noch Ruby? Das ist aber mit Fragezeichen versehen gewesen, also noch nicht geklärt. Ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Dann wird es halt so sein, dass einzelne Feature, also jedes Feature oder jede Implementierung kann wohl Features vorschlagen. Champions einzelner Implementierungen müssen die dann sich irgendwie angucken und vorstellen und dann gibt es so einen Review-Prozess und einen Abstimmungsprozess. Irgendwer trägt, also Brian Ford, glaube ich, hat dann die Verantwortung, alles irgendwie in Ruby-Spec zu übernehmen. Ist auf jeden Fall, haben sich ein paar coole Sachen ausgedacht. Lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Und ich finde es insgesamt gut, dass sowas da passiert.
Ja, Zeit wird's, oder?
Ja, aber hallo? Definitiv.
Also, dass man sich da mal mit beschäftigt, was ja häufig auch kritisiert wird.
Ja, weil es gibt, glaube ich, also es arbeiten ein Haufen richtig guter Jungs an Ruby in unterschiedlichen Richtungen und das einfach stärker zu kanalisieren. Das macht definitiv Sinn.
Wird es dann auch irgendwie sowas geben, also diese Sache, wenn man das halt nicht implementieren kann, das ist nicht Ruby, dass irgendwie experimentelle Sachen...
Ja, jede Implementierung soll weiterhin experimentelle Features anbieten dürfen. Also das haben sie auf jeden Fall gesagt, das soll so sein.
Das können sie ja jetzt schon machen, ist dann einfach dann nur nochmal so sich drauf geeinigt, dass das okay ist zum Ausprobieren.
Genau, gesagt, dass wir das nicht verbieten wollen. Das finde ich... Ja, das macht ja auch Sinn, weil jede Implementierung kann ja da möglicherweise auch ein paar Features anbieten.
Ja. Also ich würde mal jetzt aus der Aussage von Mats mal schließen, dass wenn er sagt, er möchte irgendwie das letzte Wort haben, wenn ob jetzt irgendwas official Ruby ist oder nicht, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wenn er, keine Ahnung, in C Ruby irgendein Feature einbaut, was halt die anderen nicht machen können, dann haben die anderen halt Pech gehabt.
Ja.
Das ist ja jetzt auch schon so. Also es gibt ja so ein paar krude Features, die zwar kaum einer in Produktion benutzt, sowas wie Continuations zum Beispiel, die ja, soweit ich weiß, immer noch nicht in jQuery funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt
funktionieren. Ja, die aber auch in Ruby 1.9 nicht mehr default dabei sind. Du musst sie explizit requiren.
Ja, aber es ist,
also es ist immer noch da.
Du kannst aber nicht in jQuery requiren, weil das nicht implementiert
ist. Ja, das stimmt.
Ist dann halt die Frage, es macht ja dann keinen Sinn, wenn die anderen sich dann nicht Ruby... ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt, was da noch bei
rauskommt. Bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja. definitiv.
Ach ja, und noch ein interessanter Punkt war, ob weiterhin in Englisch diskutiert werden soll oder nicht, weil natürlich sehr viele japanische Entwickler an der Sprache arbeiten.
Und da weiterhin in Englisch? Ich dachte, es wird relativ wenig in Englisch
diskutiert. Ja, genau, es wird relativ wenig in Englisch diskutiert, ob das irgendwie ein Problem ist, was man damit macht, ob das verstärkt werden soll, ob das nicht verstärkt werden soll.
Ob mehr in Englisch diskutiert werden soll.
Ob mehr in Englisch diskutiert werden soll.
Ja.
Ja, weil das ist ja zwischendurch auch problematisch, dass einige Diskussionen ausschließlich auf Japanisch geführt werden.
Ja, und mit Google Translate.
Ja, genau.
Also um überhaupt mitzubekommen, worum es da geht.
Ja,
ist natürlich kontraproduktiv.
Da passiert auf jeden Fall ziemlich viel. Ja. Den Link zu Brian Fords Talk, den packt man auch noch in die Shownotes.
Brian Ford, ach so.
Da von der RubyConf
2012. Toward a Design for Ruby, den
genau.
Hab ich nicht gesehen. Hast du den gesehen?
Nee, nur so durchgesappt.
Durchgesappt.
Lohnt sich auf jeden Fall, habe ich mir gesagt.
Also
insgesamt ist das auf jeden Fall ein Thema, was eine gute Sache ist.
Wobei ich gerade mir eingefallen ist, also RubyConf 2012, die Videos auf Confreaks sind ja, soweit ich weiß, alle drauf mittlerweile. Da sind einige schöne Sachen dabei.
Ja.
Kann man mal reingucken.
Confreaks ist eigentlich immer, also auch von der Qualität der Aufnahmen,
grandios. Ja. Full HD halt, ne? Also was man halt so haben möchte, ne? Ja. Dann ist mir noch, ich glaube, das war sogar durch Hacker News das Beta Errors Jam über den Weg gelaufen.
Genau, du hast das Hacker News, ich habe es irgendwo bei Twitter gefunden, relativ zeitgleich haben wir es
entdeckt. Ja, das propagiert natürlich dann so durch die Szene durch. Erstmal dann direkt hier alle angefixt. Das ist für Rails spezifisch, ne? Nee, für Rails und Rack, glaube ich sogar, ne?
Ja.
Kann man das benutzen.
Also erstmal macht es eigentlich nur hübschere Seiten. Also gibt die Fehler, die deine Seite geworfen hat, erstmal in hübscher aus.
Ja.
Das ist ja an sich schon mal ein Gewinn.
Auf der Oberfläche sieht erstmal hübscher aus.
Also vor allen Dingen bei Rails, die sind ja echt nicht so richtig toll. Die Sinatra-Dinger sind ja schon netter.
Ja, ja. Nee, aber so richtig schön mit so umschaltbar von, ob du mit oder ohne Stacktrace Slicer das haben möchtest. Also ob du nur deine App sehen möchtest oder den kompletten Stack in bunt mit Syntax-Highlighting und Code-Snippets, also die Umgebung, wo der Fehler aufgetreten ist in dem jeweiligen Stack-Frame. Sehr, sehr schön. Aber das Allerbeste, wo ich immer noch jeden Tag, seitdem ich das eingebaut habe, total geflasht bin, ist halt die REPL, die man halt auf der Fehlerseite hat, im jeweiligen Kontext des Stack-Frames, dass man sich halt aussuchen kann, lokale Variablen inspekten, Instanzvariablen inspekten, Instanzvariablen verändern, Dinge tun. Seitdem habe ich, glaube ich, normalerweise habe ich halt früher, wenn ich halt einen Fehler hatte, der halt nicht ganz offensichtlich war, gehst du ja hin und schreibst dann Debugger in eine Zeile rein und guckst dir dann,
wechselst
dann das Fenster, neu laden, wieder durchklicken, machen. Und jetzt brauchst du das nicht mehr, weil du suchst dir halt den entsprechenden Stackframe raus, den du halt für wahrscheinlichen hältst oder arbeitest dich einfach von oben nach unten oder unten nach oben oder wie auch immer. Und hast halt deinen Debugger auf der Fehlerseite im Browser ohne Wechsel in Terminal und hast nicht gesehen, sondern also der Knaller.
Ja, möglich wird es durch das Binding of Caller Jam.
Was wir uns noch näher angucken müssen.
Definitiv. Also, weil wie der das macht, ich habe keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung. Es kann nur mit Dark Ruby Magic.
Definitiv.
Aber du hast gesagt, der macht auf jeden Fall einen Request dann zurück zum Server, ne?
Ja, ja. Also der
muss halt Requests da irgendwie machen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Ruby-Server gibt, mit denen das nicht funktioniert. Also ich habe jetzt nur das mit Thin ausprobiert. Mit Passenger habt ihr das ja dann wahrscheinlich immer gemacht. Also
nee, ich habe es noch nicht mit Passenger ausprobiert.
Ja, aber ich glaube, der Andi und Björn, die machen das mit Passenger und es lief auch ohne Probleme. Mit Puma weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht probiert.
Unicorn habe ich auch noch nicht.
Also,
stand auf jeden Fall nichts dabei.
Da wir noch nicht genau wissen, wie das funktioniert, ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen, ob es da irgendwelche technischen Limitierungen gibt. Auf jeden Fall, auf den ersten Blick scheint es da irgendwie keine zu geben und ist einfach großartig. Also,
Wobei das Binding of Caller Jam sagt, bitte nicht in Produktion
führen. Ja, also das ist aber auch sehr, also
ist auch offensichtlich irgendwie.
Offensichtlich, man dass hat man
auch,
das nicht
also
möchte.
Kein Mensch hat auch seine normalen Rails-Federseiten in Produktion an, denke ich mal.
Ja, aber nur, dass man nochmal dran denkt, das auf jeden Fall auch in die Dev Group zu packen.
Genau. Dann wird alles gut.
Genau.
Ja. Ansonsten null Konfiguration. Zwei Zeilen ins Gemfile rein.
Alles gut.
Bundle Install, fertig.
Wunderschön.
Ja, ausgezeichnet, ja. So. Genau. Ich glaube, sind wir mit dem Ruby-Kram soweit durch.
Das mit der Räuspertaste ist noch hier Verbesserungs.
Ja, ja, da braucht man noch eine Fernbedienung.
Irgendwas. Immer so hier quer über den Tisch beugen ist
doof.
Ruby-Kram, ich weiß nicht, war irgendwas noch?
Ja, vielleicht später.
Spezifisch? Keine Ahnung, mal gucken.
Genau.
Aber irgendwelche Gems oder so, das war es eigentlich, glaube ich, mehr.
Genau. Also, wir wollen mal gucken, ob wir jedes Mal irgendwie so ein paar lustige Gems oder Libraries oder Tools irgendwie finden, über die man so gestolpert ist.
Genau.
Mal, was darüber zu berichten.
Aber ansonsten war das die Ruby-Abteilung erstmal.
Ich denke auch.
Da wir ja schon angekündigt haben, dass es auch Apple-Themen gibt.
Kommen wir nicht drum rum.
Genau.
Vielleicht auch Podcast-Themen.
Möglicherweise.
Ja, möglicherweise, ja. Also,
Und auf jeden Fall bei Apple-Tools. Wir benutzen beide iStat Menu. Wer das nicht kennt, das ist so ein kleines Tool, was einem in der Menüzeile Informationen über sein System irgendwie ausspuckt.
Ja.
So Sachen wie irgendwie, wie viel CPU-Last ist gerade, wie ist Speicherverbrauch, wie ist der Plattendurchsatz.
Ja.
Oder so Sachen wie Netzwerk-Traffic.
Ja, also Netzwerk-Traffic ist, glaube ich, so das Wichtigste für mich, glaube ich.
Ja, ich habe auch angezeigt, CPU, Netzwerk und das Batteriesymbol von denen nutze ich statt das Eingebaute.
Ja, ist kompakter. Habe ich auch.
Genau. Und da gab es jetzt vor kurzem ein Update
mit
Retina-Support.
Endlich mal Retina, ja.
Und insgesamt, Retina-Support an sich wäre es jetzt irgendwie noch nicht unbedingt wert gewesen, da nochmal Geld für auszugeben, weil es ist ein Paid-Upgrade.
Ja.
Aber das, was wirklich cool ist, man hat jetzt ein bisschen Historie zu seinen Daten.
Och,
und
großartig.
Man hat, also er zeigt einem an, welches Programm gerade welchen Traffic auf welchem Interface verursacht.
Sehr
und das
schön.
Ist auch das ganz ist cool.
Sehr, sehr praktisch. Ja.
Weil ich saß schon oft da und habe gedacht, wer zieht da gerade? Und wer sendet da gerade und man findet dann irgendwann später raus, wer es dann eigentlich ist.
Ja.
Meistens, wenn sendet, stelle ich fest, ich höre Musik übers Apple TV.
Das Update hat irgendwie 7 € gekostet, Pi mal Daumen, für so ein Tool, was ich irgendwie jeden Tag gerne nutze. War auf jeden Fall ein No-Brainer für mich, habe ich direkt geschossen.
Auf jeden Fall zu empfehlen.
Ja. Genau, was ich eben so direkt geschossen habe und der Dirk, glaube ich, heute?
Ja, nachdem erst, ich dann hier in den Vorbereitungsfolien gelesen habe, dass es draußen ist.
Instacast 3. Genau. Neue App, ganz frisch im App Store, glaube ich, auch irgendwie. Ne, wobei, das ist schon ein paar Tage draußen. Das ist ganz lustig. Ich bin, ich weiß nicht, ob du das auch bist, hier diese Subscribed Premium bla bla bla, wo du dem irgendwie nochmal ein bisschen Geld hinwerfen konntest.
Ja, habe ich gemacht.
Genau, da kriegst du eigentlich einen Promocode, um Instacast 3 umsonst zu bekommen, ist mir dann gerade eingefallen.
Ach so,
Aber mir sind die 4,49 auf jeden Fall, das ist auch, es ist eine überlebenswichtige App. Und
Deutscher Entwickler, kann man auch mal ein bisschen
den
Geld
würde ich
geben.
Gerne, da habe ich halt überhaupt gar kein Problem, den dann regelmäßig ein bisschen Geld hinzuwerfen. Vor allem mit Instacast 3, also komplett neues Design, das Interface ist noch ein bisschen einfacher geworden. Angeblich und offensichtlich viel internes, cleaner, sehr viel Code rausgeflogen, neu geschrieben. Vor allem halt auch Universal App, also kannst du es halt auch direkt auf dem iPad benutzen.
Cool.
Ja, hammergeil. Also vor allem sie haben jetzt auch iCloud rausgeschmissen, weil es da irgendwie zu viele Probleme mit der Synchronisation gab. Eigenen Sync-Service gebaut. Und jetzt fange ich halt, das habe ich vorher nicht gemacht, aber jetzt fange ich halt tatsächlich auch an, Podcasts auch auf dem iPad zu hören.
Auf dem iPad?
Nicht häufig, deswegen hatte ich mir jetzt vorher die iPad-Version nicht geholt, weil das war, weiß nicht, habe ich halt dann nicht den Sinn drin gesehen. Jetzt mit der Universal-App und dem Sync, ist alles super. Macht,
cool.
Macht auf jeden Fall Spaß.
Aber da sieht man mal wieder,
also ich habe es natürlich jetzt irgendwie auch mitbekommen, aber es wäre halt total toll gewesen, wenn ich über das normale Update im App Store mitbekommen hätte, da gibt es eine neue App.
Ja, Paid Upgrade.
Und da hätte ich gern auch nochmal Geld für bezahlt, habe ich jetzt auch gemacht, aber ich würde es eigentlich gern über den normalen Mechanismus mitbekommen.
Ja.
Was ja irgendwie nicht geht, was also ist halt irgendwie blöd. Weil sind die Leute, ist eher gezwungen, das neu einzustellen, Reviews werden neu vergeben.
Ich prangere das auch an, weil also zum Glück ist halt dieser Subscription, also diese Migration von deinen Podcast-Subscription ist halt relativ harmlos. Mit so einem Knopfdruck aus dem Instacast 2 öffnet sich Instacast 3 und alles ist gut. Aber halt, was hast du von welchem Podcast schon gehört? Wie sind die Play-Positionen von deinem jeweiligen Podcast, was halt vorher über iCloud gesynkt worden ist, ist halt jetzt weg.
Ja, ja, und okay, Instacast ist dann insgesamt auch eine relativ einfache Anwendung, was die Datenhaltung angeht, aber bei anderen Apps, wo das eben nicht so ist, da wird es dann halt echt langsam
Horror, also
ziemlich unsympathisch.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten. 4,50 €.
Ja, und Play-Status, also Play-Status geht halt. Und Play-Position, da hört man halt mal eben alles zu Ende.
Das hast du ja auch irgendwie gemacht. Ich habe das auch gemacht, irgendwie einen Tag noch die Reste zu Ende gehört.
Das werde ich jetzt auch noch machen, muss noch die aktuelle NSFW zu Ende hören und dann kann ich mit
Instacast 3 weiter. Dann ist die Welt in Ordnung.
Wunderschön.
Ja. Ah. Wunderbar.
So, dann so ein paar allgemeine Programmierthemen vielleicht. Mir ist nämlich heute zufälligerweise, also wirklich zufälligerweise, wieder die alte Frage Composition over Inheritance aufgefallen.
Mhm.
Was ist das für eine Anzeige eigentlich da unten?
Nee, ich frage mich auch gerade, weil
Wir starren gerade auf das GarageBand.
Auf das GarageBand und
wundern uns, also es sind keine Minuten, die da gelaufen.
Nee, wir laufen noch nicht 900 Minuten. Ist ja auch egal.
Naja.
Wir nehmen einfach mal auf.
Wird schon schief gehen. Naja, ich bin auf jeden Fall heute wieder über die Frage gestolpert, Composition over Inheritance.
Mhm.
Und ja, man möchte Composition over Inheritance.
Ja.
Und konkret war es jetzt natürlich ein Ruby-Beispiel. Und da war es so, eine Klasse hat ein Modul inkludiert, was aber jetzt nicht sowas war wie Comparable oder Enumerable, sondern wo, ja, was halt auch eine andere Klasse hätte sein können.
Ja.
Im Endeffekt haben wir es jetzt auch refactored zu einer anderen Klasse. Also es ging irgendwie Connection zu MQP. Sowas in der Richtung war das. Und da ist mal wieder aufgefallen, dass es eigentlich gar, also das in Modul auszulagern.
Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass natürlich, wenn man einen Mix-In macht in Ruby, dass das ja de facto Vererbung ist.
Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Nur weil man das codetechnisch da rausgezogen hat und irgendwo Include hingeschrieben hat, darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass man irgendwas komponiert hätte, weil die Methoden landen im Endeffekt in der Klasse. Das kann man über verschiedene Methoden rausfinden, wenn man sich die Methoden aufruft und alles.
Ja.
Es ist eigentlich eine Vererbung passiert. Das heißt,
man kann sich auch einfach die Ancestors angucken.
Ja,
sieht
genau.
Ja dann
das
die, sieht taucht ja dann halt die alles Mix-ins in der richtigen Reihenfolge.
Und da nochmal so, wenn ihr irgendwie an so einer Stelle seid, irgendwas Komplexeres, was viel Logik abbildet, als Modul zu realisieren. Vielleicht macht er das nicht, macht lieber eine Klasse draus.
Module sollten halt wirklich so sehr generisches Verhalten, wenn überhaupt.
Genau, ja, comparable, enumerable, das sind eigentlich so ganz, das ist immer ein gutes Beispiel für gute Module.
Ja.
Und wenn eure nicht auch sowas machen, dann ist es eher eine Klasse, bietet viele Vorteile, man kann sie von außen injecten, man kann dadurch viel leichter im Test gegen irgendwie ein Stub oder ein Fake austauschen.
Ja.
Das.
Also spätestens, wenn das Ding State hat oder auf State angewiesen ist.
Ja, dann ist es auf jeden Fall kein
Modul mehr. Dann ist es auf jeden Fall kein Modul mehr. Dann sollte man auf jeden Fall Richtung Komposition gehen. Also das ist ja der Grund auch, warum es im Testen dann einfacher ist, ne? Weil du den State halt besser kontrollieren kannst und der da nicht vermischt ist mit deinem.
Mit der eigentlichen Business-Logik,
testen willst. Genau.
Ja. Das nur nochmal dazu aus aktuellem Anlass.
Ja, genau.
Ja, und ansonsten habe ich zurzeit leider kein Laptop. Also mein Retina ist irgendwie, hat Ghosting-Effekte gehabt. Das habe ich dann zum Apple Store getragen. Die haben dann gesagt, sie tauschen das Display. Das war jetzt irgendwie, das ist schon fast 2 Wochen her.
Ja.
Oder 8 Werktage.
Man muss dazu sagen, der Dirk ist ein bisschen auf Entzug.
Total. Was aber dazu führt, dass ich sehr viel Zeit habe, irgendwie beim Kunden zu lesen, weil ich zwischendurch einfach Leerlauf habe und nicht am Rechner sitzen kann. Und da ist mir dann heute über den Weg gelaufen, dass GitHub sein GIST-System komplett neu gebaut hat.
Ja, das habe ich
auch. Weiß gar nicht, ob die das heute gemacht haben oder ob das gestern schon.
Ich glaube gestern. Gestern ging das. Also gestern habe ich das sogar im Feedreader gehabt. Das haben sie ja direkt geblockt.
Mhm.
Das ging auch dann sofort auf Hacker News rum.
Ja, wieder was. Genau, ich habe es nämlich auch über Hacker News gelesen. Ja,
also es ist einfach wunderschön. Also laut Blogpost komplett Rebuild.
Ja, man muss sich einloggen. Das ist mir eben erst aufgefallen.
Genau, es scheint halt wirklich eine eigene App zu sein, die sich dann auch über GitHub dann die Authentifizierung macht, vermutlich.
Schätze ich mal.
Ist bestimmt von der Architektur her ein schönes Design. Also das impliziert, das, keine Ahnung, sieht von außen auf jeden Fall so aus. Ist halt irgendwie nur jetzt im GitHub Look and Feel Style Guide mäßig da angepasst worden. Man sieht jetzt irgendwie die Diffs zwischen Revisionen von GISTs und kann also gucken, was sich da irgendwie verändert hat. Ich weiß gar nicht, man kann sich dann, glaube ich, irgendwie angucken, welche Forks irgendwie aktiv sind und so.
Ja, genau. Ein paar andere irgendwas Sachen. Stand da. Aber da müsste man jetzt einfach mal ein bisschen rumspielen.
Genau.
Aber das Diffs zwischen Revisionen ist echt super.
Das ist super. Ich hatte eine Chrome-Extension, die das für mich gemacht hat, weil ich das sehr praktisch fand, weil ich häufig für so längere Texte, so irgendwelche, sei es jetzt Blogposts oder Dokumentationstexte, die ich dann in den GIST geschmissen habe, um sie dann halt jemand anderes zu zeigen und dann halt mit Kommentaren und Forken und so, war es halt ziemlich cool, dann da auch kollaborativ an so einem Schnipsel zu arbeiten. Ja. Und ohne Diffs war das halt blöd. Und jetzt ist es halt direkt drin.
Ja, das ist auf jeden Fall cool.
Eingebaut. All Batteries Included.
All Batteries Included?
Ja, Batteries Included. Das ist auch, ist das nicht der Spruch von GitHub?
Echt?
Ja, nicht irgendwie GitHub? Vielleicht verwechsel ich das auch.
Weil normalerweise sind Batteries ja nicht included.
Ja, ja, aber
deswegen dann
quasi deswegen sagt man, ich glaube, deswegen sagt man, ja, Batterien sind dabei, deswegen kannst du halt direkt loslegen, alles super.
Cool.
Ja.
Alles klar.
Wie auch immer. Wie auch immer.
Ja, das zu irgendwie, was bei GitHub abgeht.
Ja.
Ja, GIST ist super.
Ja, definitiv.
Man kann ja auch, das hast du mir das nicht mal gezeigt, RubyGem in GIST.
Ja.
Also ein Gem in GIST.
Oh, wer hatte das denn nochmal, irgendwer hatte das mal präsentiert oder einen Blogpost gemacht, diese Mini-Gems oder
ja, Mini-Gems,
wie hat er das genannt? Also da man ja bei GIST mehrere Files anlegen kann, kann man natürlich auch eine Gems-Mac da hinlegen.
Ja, genau.
Und weil jedes GIST auch ein Git-Repository ist, kann man halt einfach
das dann in Bundler referenzieren.
Das in Bundler referenzieren und dann Dinge tun.
Ja.
Fand ich
ist auf jeden Fall sehr amüsant. Also für sehr, sehr kleine Teile, die man vielleicht trotzdem als Gem haben will.
Also ich hab auch gedacht, cool, kann man vielleicht was mitmachen. Aber dann beim näheren Nachdenken ist mir da eigentlich kein einziger Punkt eingefallen, wo man das irgendwo in Produktion ernsthaft irgendwo verwenden möchte.
Nee, kann man einfach direkt ein richtiges Git-Repository anlegen. Ist aber auf jeden Fall eine ganz nette Idee.
Ja. Also GISTs sind komplette Git-Repos, genau wie die Wikis bei GitHub und so ziemlich alles bei GitHub ist
Git-basiert.
Ja.
Wunderbar. Ja, dann sind wir eigentlich, haben wir alles, ne? Jetzt können wir noch so ein bisschen was über die Kölner Szene vielleicht am Ende erzählen.
Jo.
Also nächste Woche Mittwoch geht die Corona Bee auf den Weihnachtsmarkt.
Ja. Ist das jetzt schon fest? Weil ich habe
nichts Gegenteiliges auf der Liste gelesen, aber mal so.
Und das war ja erst irgendwie die Rede von Monheim.
Ja, aber das ist ja jetzt erstmal verschoben.
Also ist verschoben, abgewendet.
Aber zumindest Weihnachtsmarkt. Mhm. Also es war ja entweder direkt Weihnachtsmarkt oder vor irgendwo Treffen und dann Weihnachtsmarkt.
Mhm.
Wobei dann die Frage ist, wo sich treffen, wo ein Weihnachtsmarkt in der Nähe ist.
Ja.
Steht auch noch gar nicht fest, welcher Weihnachtsmarkt. Wird hoffentlich auf der Corona-B-Seite dann
auf der Mailingliste erstmal diskutiert und dann auf der Webseite hoffentlich vor nächsten Mittwoch dann.
Genau. Potenziell auch einfach dem Twitter-Account mal folgen.
Korrekt.
Das ist wahrscheinlich die sinnvollste Informationsbeschaffung.
Ist das @ColonaB?
Ja, ich glaube schon. Doch.
Sehr
das gut. Ist @ColonaB.
Ja.
Das war zwischendurch was anderes, aber
CGN irgendwas war es ja mal eine Zeit lang.
@ColonaB ist der Twitter-Handle.
Genau.
Der Kölner Ruby User Group.
Genau.
Ansonsten gibt es ja dieses ganz tolle Projekt Rails Girls. Das gab es vor jetzt, ich glaube, im September war das. Ja. Gab es das erste Mal in Köln, die Rails Girls Cologne. Und das ist da sehr gut angenommen worden. War viel los. Mhm. Super Feedback bekommen. Auf der nächsten Cologne RB ist dann auch der Wunsch geäußert worden, man möchte ja irgendwie mal an seinen Apps weiterbauen. Und dann wurden Follow-up-Meetings einberufen.
Mhm.
Gestern war dann das zweite bei AdCloud, die auch Sponsor damals waren bei Rails Girls Cologne. Ja, ich war jetzt nicht da, habe aber heute mal ein paar Leute gefragt, wie es war, und es war wohl sehr gut besucht. Es waren auch ein paar neue Gesichter dabei, insgesamt sehr produktiv, und die Apps wachsen und gedeihen.
Das ist doch wunderbar. Wo haben die Treffen bisher stattgefunden?
Das erste Follow-up war im Solution Space und jetzt gestern das zweite halt bei AdCloud, weil sie auf jeden Fall noch eins vor Weihnachten machen wollten, und das nächste ist, ich glaube, am 10. Januar.
Mhm.
Also alle Mädels, die irgendeine App haben oder damit anfangen wollen, einfach mal vorbeischauen. Wo, weiß ich noch nicht. Aber es wird...
Ja. Hast du das hier gesehen? Dieser Rails Girls Rheinland Workshop.
Ja, ich hatte davon in den Vorbereitungen irgendwo mitbekommen auf Twitter.
Ja.
Ist ja auch wieder hier NRW Kreativ NRW. Und die Tatjana und Liliane, nee, wie heißt sie?
Doch,
glaube von Rails Love. Sind da wieder aktiv mit dabei. Haben Sie jetzt einen Termin gefunden, ja?
Ja, Anfang März, wenn ich das richtig sehe, nächsten Jahres. Und zwar, ja, in Monheim. Also
bei InnoQ, genau.
Bei InnoQ, da wo, ja. Wo
da haben sie ja ihr Rails-Event.
Da haben sie ihr Rails-Event, genau. Die hatten halt auf der Mailingliste angeboten, die Cologne RB im Dezember da zu veranstalten. Genau. Ja, finde ich super.
Super, also unterstützenswert.
Unterstützenswert auf jeden Fall. Kann es nicht genug von geben. Genau. Ja.
Ja, ich glaube, dann
haben wir es.
Dann haben wir es. Haben wir die erste irgendwie hinter uns gebracht, ne?
Ja. Ich habe zwar, ich kann nicht ablesen, wie lange wir jetzt aufgenommen haben, aber.
Ja, schauen wir mal. Mal gucken.
Ja.
Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Genau.
Feedback per Twitter.
Genau. @Geekstammtisch, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Haben wir noch nicht, aber nee. Wir haben schon gesagt, dass es der Geekstammtisch ist.
Das ist der Geekstammtisch auf jeden Fall, das haben wir hoffentlich gesagt.
Internetseite geekstammtisch.de.
Genau. Und
ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.